Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. Den Franken schwächen. Um das zu erreichen, senkt die Nationalbank die Zinsen. Wir haben die Erklärungen des SNB-Präsidenten, die erleichterten Reaktionen aus Wirtschaft und Politik und die Kritik vom Chefökonomen der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung. Dann den Diktator den Prozess machen. Hosni Mubarak rollt in Kairo vor den Richter, im Krankenbett. Unter dem Diktator hungern, die Reportage aus Nordkorea und das Gespräch dazu. Und 4.158,2 Meter Schönheit. Wir würdigen sie mit einem, der sie 400 Mal bestiegen hat.
Die Jungfrau ist für mich, so gesehen, wer für den, der im Büro arbeitet, ist ins Büro geht.
Der Bergführer Roland Urban hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon Roman Fillinger. Heute Morgen war die Schmerzgrenze offenbar erreicht. Die Schweizerische Nationalbank will die Frankenstärke gegenüber dem Euro und dem Dollar nicht länger hinnehmen. Sie senkt den Leitzins per sofort und stellt sicher, dass genügend Franken auf dem Markt sind. Susan Giger hat SNB-Präsident Philipp Hildebrand nach den Gründen gefragt.
Der Schweizer Franken ist zurzeit massiv überwertet, basiert auf jegliche Rechnungsart. Zudem kommt dazu, dass die Probleme natürlich in den USA und in Europa nicht nur eben diese Aufwertung generieren, sondern auch konjunkturell das internationale Umfeld geschwächt haben. Und in dieser Hinsicht war das Ganze eben eine Gefahr für unsere Wirtschaft und somit mussten wir jetzt handeln.
Schon bei einem Franken 20, einem Franken 15 war die Nationalbank unter Druck. Dennoch haben sie so lange gezögert. Weshalb?
Es geht nicht ums Zögern, sondern es geht letztlich in unserer Einschätzung um den richtigen Zeitpunkt zum Handeln. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass die Nationalbank dann handelt, wenn sie es als richtig erachtet. Dass es teilweise natürlich hitzige Diskussionen gibt in so einem schwierigen Umfeld, das ist verständlich. Aber letztlich kann die Schweizer Bevölkerung darauf zählen, dass die Nationalbank immer dann handelt wird, wenn sie es als richtig erachtet.
Sie überfluten die Märkte mit Geld, Sie senken die Zinsen. Weshalb haben Sie genau dieses Mittel ergriffen?
Es ist das Mittel, das aus unserer Sicht im Moment das richtige Mittel ist. Wir senken einerseits den Zinssatz noch einmal auf null effektiv und zudem werden wir massiv das Angebot des Geldes erhöhen. Also wir stellen letztlich der Schweizer Volkswirtschaft, wir stellen den Wirtschaftsakteuren massiv mehr Geld zur Verfügung in den nächsten Tagen. Diese Operation hat bereits heute begonnen und innerhalb wenigen Tagen wird sich diese Liquidität massiv erhöhen, eben auf 80 Milliarden Schweizer Franken im Ganzen.
Philipp Hildebrand, Präsident der Nationalbank, im Gespräch mit Susan Giger. Wir diskutieren den Entscheid der Nationalbank gleich ausführlich. Zuerst jetzt aber Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Der Bundesrat hat die Maßnahmen der Nationalbank gegen den starken Franken begrüßt, wie es in einer Mitteilung der Landesregierung heißt. Zuvor hatten sich auch andere Vertreter aus Wirtschaft und Politik positiv zu den Maßnahmen geäußert. Nach der Ankündigung am Vormittag verlor der Franken deutlich an Wert. Ein Euro kostete am Mittag mehr als einen Franken 11. Das war eine Steigerung um 2,5%. Auch der Dollar legte zu. Mittlerweile ist der Franken fast wieder so stark wie vor der Intervention, wie die aktuellen Daten von Thomson Reuters zeigen. Der Euro wird zu einem Franken 0,952 gehandelt und der Dollar zu 76,56 Rappen. Der Swiss Market Index schloss bei 5.483 Punkten minus 1,2%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 11.791 Punkten minus 0,6%. Der Prozess gegen den früheren ägyptischen Präsidenten Mubarak ist vertagt worden auf den 15. August. Bei der ersten Anhörung hatte Mubarak heute alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er sei nicht schuld am Tod von Demonstranten während der Niederschlagung der Proteste im Januar und Februar dieses Jahres, sagte Mubarak im Gerichtssaal. Der 83-Jährige verfolgte die Verhandlungen liegend auf einem Krankenbett aus einem Käfig. Auch seine beiden Söhne Alaa und Gamal erklärten sich für nicht schuldig. Syrische Panzer sind offenbar wieder ins Zentrum der Stadt Hama vorgerückt. Der Sprecher einer syrischen Menschenrechtsorganisation in London sagte, im Zentrum habe es Explosionen gegeben, das hätten Augenzeugen berichtet. Eine Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht. Die syrische Armee war bereits am Sonntag in Hama einmarschiert. Bei Kämpfen mit Aufständischen sollen in den letzten 3 Tagen über 100 Menschen getötet worden sein. Der Bundesrat will den Hungernden in Ostafrika weitere 4,5 Millionen Franken spenden. Das teilte die Bundeskanzlei mit. Laut der UNO brauchen in Ostafrika über 12 Millionen Menschen dringend Hilfe wegen der anhaltenden Dürre. Bundespräsidentin Micheline Calmiret ist derzeit in Kenia, um sich ein Bild der Lage zu machen. Seit Anfang Jahr hat die Schweiz bereits 14 Millionen Franken zur Linderung der Not am Horn von Afrika beigetragen. Die Fluggesellschaft Swiss überträgt künftig einen Teil der Kreditkartengebühren auf ihre Kunden. Ab November sind Swiss-Flüge, die mit Kreditkarte bezahlt werden, also teurer. Konkret kosten ab November Inlandflüge 6 Franken mehr, Europaflüge 11 Franken und Flüge außerhalb Europas sind 22 Franken teurer. Die Swiss folge damit einem allgemeinen Trend in der Reisebranche, teilte die Fluggesellschaft mit. Sie begründet den Schritt damit, dass die Kreditkartengebühren in den vergangenen Jahren gestiegen seien. Aus diesem Grund übertrage man künftig einen Teil dieser Kosten auf die Kunden. Auf der Jungfrau im Berner Oberland haben Dutzende Alpinisten das 200-Jahr-Jubiläum der Erstbesteigung gefeiert. Rund 20 Seilschaften sind am frühen Morgen von mehreren Seiten her auf den Berg gestiegen und haben sich auf dem Gipfel getroffen. In der Region finden diese Woche noch verschiedene Veranstaltungen zum Jubiläum statt. Am 3. August 1811 haben zum ersten Mal Bergsteiger die Jungfrau erklommen, 2 Aargauer und ihre beiden Führer aus dem Wallis. In Locarno beginnt heute das 64. Filmfestival. Eröffnet wird der größte Kulturanlass der Schweiz von Bundesrat Didier Burkhalter. Für die diesjährige Ausgabe werden viele Prominente erwartet. Darunter James-Bond-Darsteller Daniel Craig, die französische Schauspielerin Isabelle Huppert und der Schweizer Bruno Ganz. Das Filmfestival Locarno dauert bis am 13. August. Das Wetter. Im Norden und in den Alpen ist es morgen meist freundlich mit Sonne und Wolken. Lokal fällt noch Regen. In den Bergen, speziell in den Voralpen, ist es häufiger bewölkt und nur ab und zu sonnig. Die Temperatur erreicht 26 Grad. Im Süden ist es meist sonnig und bis 30 Grad heiß. In den Bergen gibt es örtlich Schauer oder Gewitter. Am Freitag beginnt es zuerst im Süden, später auch in den Bergen, vielerorts zu regnen oder zu gewittern. Im Flachland wird es wahrscheinlich erst gebietsweise nass. Es bleibt schwülwarm mit rund 26 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.09 Uhr. Die Verkehrsübersicht in Kurzform. Auf der Nord-Süd-Achse Richtung Norden 7 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Airolo. Weiter Stau oder stockender Verkehr in der Region Bern-Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld, zwischen Önsingen und der Verzweigung Herkingen und zwischen Aarau-West und Lenzburg. In der Region Zürich auf dem Nordring in beiden Richtungen vor dem Gubristunnel und in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und Basel-Badischer Bahnhof.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Endlich. Aber wie viel bringt's? Das Vorgehen der Nationalbank gegen die Frankenstärke bringt Erleichterung und Kritik.
Sie hätte viel konsequenter vorgehen müssen. Sie hätte in meinen Augen ein klares Ziel setzen müssen, eine Untergrenze sozusagen für den Euro oder eine Obergrenze für den Schweizer Franken und sagen müssen, dass sie dieses Ziel mit allen Mitteln verteidigt.
Sagt Heiner Flassbeck, Chefökonom der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung, im Echo-Gespräch. Dann. Ich weise alle Vorwürfe zurück. Ex-Diktator Hosni Mubarak erscheint in Kairo vor Gericht. Wir brauchen Hilfe. Das Eingeständnis des Regimes zeigt, wie schlecht es den Nordkoreanern geht, ein Augenschein vor Ort. Die umstrittene Abkürzung, wieso alle die Asylverfahren beschleunigen wollen und sich doch nicht einig werden. Der Berg mit den scharfen Kurven, wieso Eiger und Mönch neben der Jungfrau verblassen. Und Gan liegt neuerdings am Lago Maggiore. Grund ist die Stardichte. Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Fast war es hörbar, das Aufatmen, das heute durch die Schweiz ging. Bundesrat, Parlamentarier, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, alle fanden sie heute lobende Worte für die Schweizer Nationalbank. Fast alle. Philipp Mayer.
Die Exportbranche leidet besonders unter dem harten Franken. Entsprechend ungeduldig hat der Direktor des Branchenverbandes Swissmem, Peter Dietrich, auf das Signal der Nationalbank gewartet.
Es ist grundsätzlich positiv, dass die Schweizerische Nationalbank jetzt ein Signal setzt und der dramatischen Wechselkursentwicklung der letzten Tage und Wochen nicht tatenlos zusieht.
Trotzdem zeigten heute viele Wirtschaftsvertreter Verständnis dafür, dass die Nationalbank lange Zeit zugesehen hat, wie der Wert des Frankens gegenüber Euro und Dollar in die Höhe kletterte. Kurt Schilknecht, früher Chefökonom der Nationalbank und heute bei der BZ-Bank tätig, meint:
Es war sicher gut, dass die Nationalbank relativ lange gewartet hat, weil wenn der Kurs eben auf einem Niveau liegt, bei dem die Märkte eigentlich wissen, dass der Franken überbewertet ist, sind die Chancen für solche Massnahmen wesentlich größer.
In den Aussagen von Dietrich und Schildknecht schwingt allerdings ein Unterton mit. War denn das schon alles? Doch so kurz nach der Ankündigung wollte niemand wirklich den ersten Stein werfen. Auch Boris Zürcher, Chefökonom der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse, gab sich positiv.
Es ist auch wichtig im Moment, dass die Nationalbank ein bisschen die Märkte stört. Wenn alle glauben, es geschehe nichts oder es werde nichts gemacht, dann kann man quasi sicher auf den Schweizer Franken spekulieren und das wäre schlecht.
Deutlich kritischer aber wertete Bankenprofessor Hans Geiger die Maßnahmen der Nationalbank.
Die Nationalbank sagt ja eigentlich, der Zinssatz sei jetzt etwa bei null und sie möchte ihn jetzt senken auf etwa bei null. Oder? Also da ändert wirklich nichts.
Auch dass man die Banken mit mehr Geld ausstatte, welches diese eigentlich gar nicht wollten, ändere an der Situation nichts, so Geiger. Aber im Grunde sei das gar nicht so entscheidend, denn was die Nationalbank auch unternehme, im Orchester der Finanzmärkte dieser Welt spiele die Nationalbank nicht einmal die dritte Geige.
Wenn die ganze Welt das Vertrauen in Euro und den Dollar verloren hat und findet, es gibt nur zwei gute Anlagen, das eine ist Gold und das andere ist Schweizer Franken, dann kaufen die einfach Schweizer Franken und dann wird es härter. Dagegen kann eigentlich die Nationalbank nichts tun.
Und dies sollte sich auch die Nationalbank selbst eingestehen, meint der Bankenprofessor.
Ich habe ja auch keinen Einfluss auf das Wetter zum Beispiel. Also man hat nicht auf alle Dinge, die man gerne beeinflussen möchte, Einfluss.
Hans Geiger sollte vorerst Recht behalten. Der Schweizer Franken hat nämlich gegenüber dem Euro nur kurz an Wert verloren und ist am späteren Nachmittag zu alter Stärke zurückgekehrt. So sieht es heute Abend danach aus, als sei die Wirkung der Nationalbankmaßnahmen tatsächlich nur von kurzer Dauer.
Philipp Mayer. Um den Franken abzuwerten, senkt die Nationalbank also ihre Zinsen und pumpt mehr Geld ins System. Ich habe mit Heiner Flassbeck darüber gesprochen, dem Chefökonom der UNCTAD, der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung. Ich habe ihn gefragt, ob das SNB-Rezept denn das Richtige gegen den starken Franken sei.
Naja, ich würde sagen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Immerhin hat die Zentralbank sich wieder nach langer Enthaltsamkeit sozusagen entschlossen, etwas zu tun, weil der Anstieg des Schweizer Frankens unerträglich wird. Aber sie hätte viel konsequenter vorgehen müssen. Sie hätte in meinen Augen ein klares Ziel setzen müssen, eine Untergrenze sozusagen für den Euro und eine Obergrenze für den Schweizer Franken und sagen müssen, dass sie dieses Ziel mit allen Mitteln verteidigt.
Wie sehen Sie denn den Zeitpunkt dieser jetzigen Intervention? Hat die SNB zu Recht bis jetzt zugewartet?
Nein, ich glaube, es ist sehr spät. Sie hätte damals, als sie, das war glaube ich im letzten Jahr schon, als sie erste zaghafte Interventionen gemacht hat, hätte sie klar machen müssen, dass ihre Strategie fortgesetzt wird und zwar konsequenter fortgesetzt wird, dass es nämlich tatsächlich eine Obergrenze für den Schweizer Franken gibt und dass sie nicht eine beliebige Aufwertung zulassen wird.
Sie fordern dieses Wechselkursziel, aber kann die Nationalbank das überhaupt stemmen? Im Vergleich zur Eurozone oder zu den USA ist die Schweiz ja ein Winzling.
Ja, das kann sich stemmen, weil sie ja beliebig viel Geld produzieren kann, sozusagen, um zu intervenieren. Und das glauben die Märkte auch. Die wissen genau, wenn die Schweizer Nationalbank sagt, bis hierhin und nicht weiter, dann funktioniert das auch. Und es kostet auch nicht besonders viel, weil man baut vielleicht Devisenreserven auf. Aber im Fall der Schweiz sind die Devisenreserven nicht teuer, weil der Schweizer Zinsniveau sehr niedrig ist. Und deswegen kann man das Geld sogar gewinnbringend noch in Europa oder USA anlegen.
Aber das birgt schon das Risiko, dass die Inflation steigen würde.
Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Mär. Wir haben ganz klare Evidenz, dass der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation sehr schwach ist. Was sehr stark ist, ist der Zusammenhang zwischen Lohnentwicklung im Verhältnis zur Produktivität. Dieser Zusammenhang ist sehr stark. Und die Löhne steigen der Schweiz ja fast gar nicht. Und die Produktivität steigt ein bisschen, sodass von daher eher ein Deflationsszenario angesagt ist als ein Inflationsszenario.
Wenn die SNB ausländische Devisen kauft, wie Sie das vorschlagen, dann geht sie aber das Risiko ein, dass das zu sehr unpopulären Buchverlusten führt. Das war ja letztes Jahr auch schon der Fall. Das muss man einfach in Kauf nehmen.
Nicht in meinem Fall. In meinem Fall macht sie keine Buchverluste, weil ich ja dafür bin, dass sie interveniert, aber mit einem klaren Kursziel und das dann auch einhält. Danach steigt ja dann der Franken nicht mehr. Sie macht ja nur Verluste, wenn sie interveniert und der Kurs danach wieder steigt. Dann macht sie Verluste, so wie das im vergangenen Jahr gewesen ist. Wenn man also so halbherzig, wie man das jetzt auch beginnt, wieder halbherzig mit allen möglichen Maßnahmen eingreift, dann macht man Buchverluste. In meinem Fall macht man überhaupt keine Buchverluste.
Aber darf die Nationalbank sich überhaupt ein Wechselkursziel vornehmen? Das Gesetz verpflichtet sie ja zu einem Inflationsziel.
Ja, natürlich. Sie versucht ja, ihr Inflationsziel einzuhalten. Inflationsziel heißt ja auch eine Deflation zu verhindern, also den zu starken Druck auf die Importpreise. Das ist durchaus legitim und die Mittel, die man ergreift, da gibt es keine klaren Vereinbarungen, was man tun darf und nicht. Das ist sozusagen gesetzloses Gebiet.
Heiner Flassbeck, Sie sind Chefökonom der UNCTAD und Sie wollen ein neues Wechselkurssystem propagieren. Welches denn?
Nun, es läuft auf sehr flexible Wechselkurse hinaus, allerdings nicht beliebig und nicht vom Markt bestimmte Wechselkurse, sondern in einer internationalen Vereinbarung festgelegte Wechselkursänderungen, die den Inflations- oder den Zinsdifferenzen entsprechen. Und das würde dazu führen, dass etwa im Falle der Schweiz ganz klar nicht nur die Schweiz eine Interventionspflicht hätte, sondern auch die anderen Länder helfen würden, den Wechselkurs herzustellen. Aber wiederum geht es auch hier um eine Glaubwürdigkeitsfrage, wenn man eine solche internationale Übereinkunft hätte, dass die Wechselkurse also in einer bestimmten Periode, sagen wir in einem Jahr, nicht mehr steigen oder fallen, als es der Differenz der Inflationsraten zwischen zwei Ländern entspricht, dann würden die Märkte das sofort glauben.
Aber bei einem solchen Wechselkurssystem wäre ja auch das Risiko da, dass einzelne Länder das zu ihrem Vorteil ausnutzen.
Nein, das genau nicht. Das müsste ja eine internationale Vereinbarung sein, die sagt, dein Wechselkurs hat sich zu richten nach deiner Inflation und der Inflation aller anderen. Und dann bleibt das, was die Ökonomen den realen Wechselkurs nennen, also so die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften, die bleibt dann erhalten. Die wird nicht fundamental geändert von den Finanzmärkten.
Heiner Flassbeck, dass der Schweizer Franken gegenwärtig eine beliebte Fluchtwährung ist, das liegt ja zu einem Teil auch an der Schuldenkrise in der Eurozone und in der USA. Kann denn in Ihren Augen der Druck auf den Franken überhaupt gebannt werden, solange diese Krisen noch andauern?
Naja, es ist schon schwierig, aber er kann gebannt werden. Ich sagte ja, man kann ihn durch einseitige Interventionen bannen. Die Schweiz ist in der Lage, seine Produktionsstruktur zu schützen und dafür zu sorgen, dass der Handel in vernünftigem Rahmen weitergehen kann. Wenn man das nicht mehr könnte, dann müsste man sagen, dann muss man seine Grenzen viel mehr dicht machen, als es sonst vernünftig wäre.
Heiner Flassbeck ist Chefökonom der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung in Genf. Was vor einem halben Jahr noch unvorstellbar war, wurde heute Realität. Hosni Mubarak, jahrzehntelang Herrscher über Ägypten, erschien heute vor Gericht in Kairo. Angeklagt ist er der Tötung von Demonstranten und der Korruption. Der erste Tag des Prozesses wurde im staatlichen Fernsehen übertragen, doch er fand viele Zuschauer weit über Ägypten hinaus. Auch Nahost-Korrespondentin Irene Meyer hat den Prozess verfolgt.
Als ob es ein ganz gewöhnlicher Prozess wäre, so ruhig eröffnete ihn Richter Ahmed Rifat. Hier sind sie, die Angeklagten, sagte er. Und schon das allein kam einer Sensation gleich, denn dass Hosni Mubarak tatsächlich vor dem Gericht erscheinen würde, war alles andere als sicher. Und jetzt lag er da, auf einer Bahre, hereingerollt in den Stahlkäfig für Angeklagte. Ein ehemaliger General und Autokrat, ein Protégé des Westens, das Symbol arabischer Stabilität, geschrumpft auf einen kranken alten Mann, im wörtlichen Sinn hinter Gitter, gedemütigt. Neben ihm stehen seine beiden Söhne Gamal und Allah in weißer Kleidung, so wie Häftlinge vor den Richter treten müssen. dann mit etwas Abstand Ex-Innenminister El Adli und weitere Angeklagte. Draußen vor dem Gericht standen Mubaraks Anhänger schockiert vor der Großleinwand. Aktivisten der Revolution dagegen jubelten. Glücklich sei er, sagte Sherif Asser, die ägyptische Justiz funktioniere.
Mubarak
in einem Käfig, das habe auf die meisten Ägypter einen großen psychologischen Effekt, sagte Sherif draußen vor dem Gericht. Drinnen trat der Ankläger in Aktion. Mohammed Hosni Sayed Mubarak habe die Tötung friedlicher Demonstranten erlaubt und angeordnet und er sei der Korruption schuldig, las der Ankläger vor. Und dann die Reaktion aus dem Käfig vom Krankenbett. Ich bin hier, sagte Mubarak, und ich weise alle Vorwürfe zurück. Seine Söhne, der Korruption angeklagt, taten es ihm nach. Allah und Gamal, bis vor ein paar Monaten mächtig und gefürchtet, beide plädierten auf nicht schuldig. Während der Sitzung kam es hin und wieder zu kleinen Tumulten, als die Anwälte der Opfer Gehör verlangten. Aber Richter Rifat behielt die Kontrolle. Immer wieder schwenkte die Kamera des staatlichen Fernsehens zu Hosni Mubarak. Vor ein paar Tagen hatte sein Anwalt noch gemeldet, er sei ins Koma gefallen. Der Mubarak im Gericht lag zwar im Bett, wirkte aber sehr wach, sehr rege. Dieser Prozess sei ein Meilenstein für Ägypten und historisch für die arabische Welt, sagen die einen. Der ägyptische Politikwissenschaftler Abdullah Humada ist denn auch schon zufrieden nach ein paar Stunden. Es scheint, es sei recht gesprochen worden, fair und auf hohem Standard, sagt Humada. Amr Shalakani, Rechtsprofessor an der amerikanischen Universität in Kairo, gibt sich sehr viel nachdenklicher. Zwar sei er froh, dass Mubarak vor einem zivilen Gericht stehe, aber so wie das Ganze nun anlaufe, zweifle er, ob dies der richtige Weg sei. Ägypten müsse die letzten 3 Jahrzehnte die ganze Mubarak-Herrschaft aufarbeiten und debattieren, nicht nur die 18 Tage der Revolution. Hier würden nun ein paar Sündenböcke präsentiert und danach bleibe alles beim Alten.
What we're seeing on the screen now is bread and circus, if I may. It's quite popular.
Er nenne dies Brot und Spiele, populistisch. Auch wenn der Prozess juristisch korrekt verlaufe, es sei nicht genug für ein neues demokratisches Ägypten, sagt der Rechtsprofessor Amr Shalakani. Der Prozess geht am 15. August weiter.
Irene Meyer. Nordkorea gilt als das am stärksten abgeschottete Land der Welt. Seit 60 Jahren herrscht auf der nördlichen Hälfte der koreanischen Halbinsel eine stalinistische Diktatur, herrscht Unterdrückung und Misswirtschaft. Die UNO warnt, 6 von rund 24 Millionen Nordkoreanern seien unterernährt und dringend auf internationale Nahrungshilfe angewiesen. Wie dramatisch die Situation ist, zeigt auch, dass Nordkorea selbst westliche Hilfsorganisationen um Unterstützung bittet. Nils Kinkel von der AD hat das Land mit der deutschen Organisation Kap Anamur bereist.
Es regnet seit Wochen in Strömen, auch 2,5 Stunden auf der Fahrt von Pyongyang in Richtung Süden, vom Schaufenster Nordkoreas in das Armenhaus. In der Kornkammer wachsen auf den satten grünen Feldern Reis, Mais und Kartoffeln. Die Ernte im Herbst droht davon zu schwimmen und dabei gibt es nach dem harten Winter schon jetzt nichts mehr zu essen. Jeder Vierte im Land hungert, so die Schätzungen des Welternährungsprogramms. Der Anblick der ausgemergelten Kinder im Krankenhaus von Heju ist erschütternd. Ich habe Bauchweh, hatte 3 Tage Durchfall, flüstert der 5-jährige Kim Jin-Song leise und hält sich dabei die Hand auf den Bauch. Der starke Regen der letzten Wochen hat das Trinkwasser verunreinigt und die Situation für die geschwächten Kinder in der Region noch verschlimmert.
Also die Kinder, die wir jetzt hier auf der Station gesehen haben, denen geht es ziemlich schlecht. Das sind ja auch alles die akut unterernährten Kinder. Die sehen halt deutlich älter aus, so vom Gesicht her, und haben halt insgesamt stark abgenommen.
Bernd Göken ist Geschäftsführer von Kap Anamur. Er besucht die Kinderklinik in Heju schon das 2. Mal in diesem Jahr. Anfang des Jahres erreichte ihn der verzweifelte Hilferuf der nordkoreanischen Botschaft: Wir brauchen dringend Lebensmittel. 2005 hatte das stalinistische Regime in Pyongyang alle NGOs aus dem Land geworfen und wollte sich aus eigener Kraft retten. Stattdessen hat sich die Lage verschlimmert, beklagt die Direktorin der Klinik Jang Gum-sun. Wir haben hier sehr viele talentierte und begabte Ärzte, aber uns fehlen Milchprodukte und Lebensmittel, um die Kinder schnell aufzupäppeln. Einige Geräte hier funktionieren noch, aber ich fühle mich sehr schlecht, weil wir die Kinder nicht medizinisch versorgen können. Das einzige Röntgengerät in der Kinderklinik kommt aus China, es ist kaputt. Auch im Operationssaal sieht es nicht besser aus. Vor 10 Jahren war er mit Spendengeldern von Kap Anamur gebaut worden. Bernd Göken wirft deshalb einen kritischen Blick in den OP.
Und das Narkosegerät da hinten?
Also langsam, also kaputt geworden.
Obwohl die Perspektive fehlt, fühlen sich die überforderten Mütter wenigstens geborgen in der Klinik. Sie klopfen ihren geschwächten und vernarbten Kindern auf die Brust, streicheln ihnen den Kopf und summen koreanische Kinderlieder. In den Zimmern ist es ansonsten mucksmäuschenstill. 50 Ärzte und 30 Schwestern kümmern sich um die akut Unterernährten. Die 200 Betten sind aber nur zur Hälfte belegt. Neben Lebensmitteln fehlen vor allem Medikamente.
Wir sehen ja nur wenige Kinder stationär. Die meisten Kinder werden zu Hause sein, weil es wird ja klar, hier passiert nichts. Also hier gehe ich hin, wenn ich vielleicht Verwandte habe, die hier arbeiten oder irgendwie. Ich denke, die meisten Dramen werden sich zu Hause abspielen. Die werden wir nicht sehen.
Die Nordkoreaner sind sehr stolz und schämen sich, uns das Leid ihrer Bevölkerung zu zeigen. Die Hungersnot und das Elend auf dem Land sind aber nicht mehr zu übersehen.
Ilse Kinkel von der ARD war in Nordkorea unterwegs. Ich habe heute Nachmittag mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie frei er sich denn dort bewegen konnte.
Ungewöhnlich frei für das, was wir aus der Vergangenheit kannten. Also normalerweise dürfen weder Touristen noch Journalisten in diese Region, in die wir gekommen sind, weil die Nordkoreaner natürlich sehr stolz sind und sie wollen eigentlich eher die Prachtbauten zeigen. Aber offenbar ist die Not doch so groß, dass man überall Menschen gesehen hat, links und rechts von der Autobahn, auch in der Landstraße, die wirklich mit bloßen Händen nach Lebensmitteln suchen.
Können Sie denn auch mit Menschen außerhalb des Spitals sprechen?
Also man kann nicht sagen, ich möchte mit diesem Herrn oder mit dieser Frau sprechen, aber wir waren überrascht, dass wir überhaupt zum Beispiel die Direktorin dieses Krankenhauses treffen konnten und sie dann auch sehr offen erklärt hat, dass die medizinische Versorgung so schlecht sei, also dass sie keine Lebensmittel den Kindern geben kann und dass es auch keine Medikamente gibt. Wir konnten sozusagen mit ausgesuchten Personen sprechen. Wir haben auch Menschen angesprochen auf der Straße. Das wird natürlich nicht gerne gesehen und das sind sie nicht gewohnt, dass sie einfach angesprochen werden.
Sie haben in Ihrem Beitrag die Hauptstadt Pyongyang als Schaufenster des Landes bezeichnet. Heißt denn das, dort ist diese Hungersnot nicht zu sehen, die auf dem Land grassiert?
Nein, es ist tatsächlich so eine Art Zweiklassengesellschaft. Wenn man dann abends zurückfährt nach Pyongyang, denkt man, man hält sich in einer ganz normalen asiatischen Metropole auf. Also inzwischen gibt es dort sehr viele Autos auch auf den Straßen, das ist neu. Man kann viele beobachten, die ein Handy haben. Angeblich sind das jetzt schon 500.000 Mobiltelefone. Und natürlich kann man nicht aus Nordkorea nach Südkorea, nach Amerika telefonieren. Das Netz funktioniert nur im eigenen Land. Aber es gibt dort Imbissbuden, es gibt Restaurants. Und wir waren zum Beispiel auf einem Vergnügungspark abends. Und da sieht man viele, die lachen, die einen auch grüßen. Auf dem Land ist das natürlich eine ganz andere Situation. Da schauen die Menschen schon beschämt auf den Boden, schauen weg. Oder wenn man ein Foto machen will, kriegt man dann auch gleich ein Zeichen, dass man hier nicht fotografieren darf.
Und führt das denn auch zu einer Landflucht oder ist das verboten?
Man muss festhalten, dass immerhin die Menschen dort ein Dach über dem Kopf haben, aber sie können sich nicht so frei bewegen, wie wir das gewohnt sind, dass man sagt, dann ziehe ich eben um. Ich schätze mal, dass in der Großstadt, in der Metropole Pyongyang schon so 2 Millionen Menschen leben, aber die Mehrheit der Bevölkerung lebt dann eben doch auf dem Land, beziehungsweise ist Haeju auch eine Stadt, da wohnen schon 200.000 Menschen. Allerdings ist das schon sehr trostlos, wenn man dann reinfährt und diese grauen, tristen Wohnblöcke sieht. Und da ist das Leben dann doch sehr, sehr einfach. Da gibt es keine Möbel zum Beispiel in den Wohnungen, die wir gesehen haben, sondern da sitzen die Menschen dann einfach auf dem Boden. Es sind auch nur 1-2 Zimmerwohnungen. Und ansonsten gibt es wenige Menschen, die versuchen aus Nordkorea zu fliehen über die Grenze in Richtung China. Aber das ist sehr, sehr gefährlich und das können wir auch schwer beurteilen, ob es jetzt viele gibt, die zum Beispiel in den Arbeitslagern sich aufhalten. Da gibt es Untersuchungen, Satellitenbilder aus der Luft. Das konnten wir alles nicht sehen. Es ist eine Diktatur und es ist für Journalisten extrem schwierig, überhaupt Informationen zu bekommen.
Aber erfährt man denn etwas, ob die Menschen in dieser Misere das Regime auch dafür verantwortlich machen?
Also das ist ja das Erstaunliche. Wenn wir uns zum Beispiel im Krankenhaus mit der Direktorin unterhalten, dann gibt sie zwar zu, wie katastrophal die Lage ist, aber immer wieder wird dann in einem Nebensatz erwähnt, dass zum Beispiel die medizinische Versorgung ja auch in Nordkorea umsonst ist. Und es wird sich niemand kritisch über das Regime äußern. Es ist jetzt die dritte Generation, die heranwächst. Seit 60 Jahren hat dieses stalinistische Regime eine ganz, ganz harte Sicherheitspolitik auch gefahren. Das heißt, die Leute, die kritisch waren, die sind alle schon wahrscheinlich nicht mehr am Leben, muss man befürchten. Und das Land ist total abgeschirmt. Und deshalb muss man sagen, haben die Leute wahrscheinlich jetzt schon alle eine Gehirnwäsche bekommen und können sich gar nicht auflehnen, wie sie es das zum Beispiel in anderen Ländern machen, wo sie dann vielleicht über Facebook oder Twitter sich gegenseitig austauschen können. Das alles findet in Nordkorea nicht statt.
Sie selbst waren ja mit einer westlichen Hilfsorganisation in Nordkorea unterwegs und solche Hilfe ist ja immer problematisch, weil sie indirekt auch das Regime stützt. Wie geht denn diese Organisation damit um?
Wir waren mit der Organisation Kap Anamur unterwegs, die gebeten wurden, Lebensmittel zu liefern. Die beiden Helfer sind sozusagen extra ins Land gekommen und haben geschaut, ob der Reis auch verteilt wird. Das heißt, man muss hoffen, dass wirklich die Armen, die schwangeren Frauen und Kinder und alte Menschen, dass die Lebensmittel bekommen. Das ist auch das Problem, weshalb viele Länder aus dem Westen auch keine Lebensmittel spenden wollen, weil in der Vergangenheit Nordkorea immer die Verteilung selber übernommen hat. Was wir beobachten konnten, waren die Leute zumindest dort sehr dankbar. Sie konnten sich an den Reis erinnern. Und die Kollegen, die mit uns unterwegs waren, die sagen auch, dass sie waren schon im Frühjahr dort. Es hat sich etwas verbessert, die Situation. Aber sie wissen auch, dass diese 1000 Tonnen Reis natürlich hinten und vorne nicht ausreichen.
Informationen von Nils Kinkel von der ARD. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Hier geht es weiter mit Sommarugas umstrittenem Reformchen, einer holden Jungfrau und einem gut besuchten roten Teppich. Ein Asylverfahren in der Schweiz kann ohne weiteres mehr als 3 Jahre dauern. Das ist, darin ist man sich weiterum einig, viel zu lang. Bundesrätin Simonetta Sommaruga will deshalb die Verfahren straffen und die Kompetenzen des Bundes ausbauen. Und da ist es dann rasch vorbei mit der Einigkeit. Das zeigen die Reaktionen auf die Mini-Reform des Asylgesetzes, die die Justizministerin vor den Sommerferien lanciert hat. Oliver Washington hat sich umgehört am Tag, bevor die Vernehmlassung zu Ende geht.
Das Asylverfahren beschleunigen, richtig, sagen SVP-Parteipräsident Toni Brunner und FDP-Asylfachmann Philipp Müller. Aber von der Mini-Reform von Bundesrätin Sommaruga halten sie gar nichts. Philipp Müller:
Für mich ist das alles ein Rätsel. Ich muss da wirklich sagen, ich kann nicht nachvollziehen, was Frau Sommaruga hier beabsichtigt.
Und Toni Brunner:
Für mich sind die Vorschläge, wie sie von Frau Sommaruga präsentiert werden, nicht geeignet, damit wir hier auch tatsächlich einen Vollzug straffen könnten.
Die Skepsis ist groß und selbst Sommarugas Parteikollege Andi Tschümperlin äußert sich zurückhaltend zur Frage, ob die Justizministerin den richtigen Weg eingeschlagen habe.
Der ganze Asylprozess muss immer kritisch, politisch begleitet werden, weil es geht ja darum, Leute Schutz zu gewähren, die politisch verfolgt werden. Wir sind bereit, darüber mitzuarbeiten, wenn man das tatsächlich kann, aber es ist trotzdem wichtig, dass man genügend Zeit hat, um diese Fragen auch richtig abzuklären.
Worum geht es? Simonetta Sommaruga hat Anfang Mai dargelegt, wie sie die Asylverfahren beschleunigen will. Zentrales Instrument: Bundeszentren. Dort sollen möglichst viele Asylsuchende bleiben, bis die Verfahren abgeschlossen sind. Und gleichzeitig will Sommaruga den Asylsuchenden umfassenden Rechtsschutz gewähren. Die Einrichtung von Bundeszentren ist ein langfristiges Vorhaben. Einzelne Punkte unterbreitet Sommaruga dem Parlament aber bereits jetzt. Zum Beispiel den Rechtsschutz für Asylsuchende vorgängig minimal ausbauen. Dagegen opponieren aber FDP und SVP.
Die SVP kann nicht daran glauben, dass die Asylverfahren dadurch gestraft werden sollen. Wenn man davon spricht, dass die Verfahren beschleunigt werden, aber zugleich der Rechtsschutz für die Asylbewerber ausgebaut wird, dann ist das ein Widerspruch in sich.
Toni Brunner fordert im Gegenteil, der Rechtsschutz für Asylsuchende sei einzuschränken, was für die Linke natürlich unhaltbar wäre. Weiterer Punkt der kleinen Revision: die Zeit vor dem Asylverfahren besser nutzen, wichtige Informationen sammeln, zum Beispiel Asylsuchende medizinisch untersuchen. Die Resultate dieser Untersuchungen würden dann in die Asylverfahren einfließen. Sommaruga will so verhindern, dass jemand erst im Laufe eines Verfahrens gesundheitliche Probleme vorbringt, um so das Verfahren zu verzögern. Das kritisiert die SP, aber auch die Flüchtlingshilfe. Sabine Bolz:
Das finden wir deshalb sehr problematisch, weil es eben anerkannt ist, dass eben gerade bei Traumatisierungen, und viele Flüchtlinge und Asylsuchende sind eben traumatisiert, da ist das höchst unwahrscheinlich, dass die Betroffenen das schon zu Beginn des Verfahrens ausdrücken können oder überhaupt darüber sprechen können.
Die Vernehmlassung zu dieser kleinen Reform dauert bis morgen Donnerstag. Dann geht das Geschäft in den Bundesrat. Derweil beziehen die Parteien bereits Stellung zur langfristigen Reform. SVP und SP begrüßen zwar Bundeszentren, rechnen aber mit Widerstand der Kantone gegen solche Zentren auf ihren Gebieten. Und FDP-Mann Philipp Müller behauptet, dass Sommaruga bereits heute die gesetzliche Grundlage hätte, solche Zentren einzurichten. Sie müsse sich nur dahinter machen. Gleichwohl strebt Simonetta Sommaruga eine Gesetzesreform an, um so auch ihr langfristiges Vorhaben politisch abzusichern. Das wird ein schwieriges Unterfangen. Am Vorhaben, die Asylverfahren zu beschleunigen, sind bereits einige gescheitert.
Heute vor 200 Jahren standen zum ersten Mal Menschen auf einem Schweizer Viertausender, zumindest zum ersten Mal offiziell. Zwei wohlhabende Aargauer und zwei Gemsjäger aus dem Wallis stiegen damals auf den Gipfel der Jungfrau. Heute ist der Berg im Berner Oberland eines der populärsten Tourenziele überhaupt. Der Bergführer Roland Urban zum Beispiel war über 400 Mal auf der Jungfrau. Toni Koller hat den 90-Jährigen in Grindelwald getroffen.
Eiger, Mönch und Jungfrau heißen die erhabenen Berge zu hinterst im Lauterbrunnental. Doch für den Bergführer-Veteranen Roland Urban ist die Jungfrau die Königin des berühmten Dreigestirns.
Eiger und Mönch sind Kollegen, die sind nebeneinander, aber auffallen tut einfach die Jungfrau. Einer von den allerschönsten Bergen, was überhaupt geht, Form und Gestalt. Matterhorn ist ein berühmter schöner Berg. Aber das ist einfach ein Turm. Eine Jungfrau ist das Kunstwerk.
Ein Berg mit mächtigen Proportionen und ein Viertausender, der von der nahen Bahnstation Jungfraujoch in wenigen Stunden erreichbar ist. Bloß 400 Meter Höhendifferenz, der alpinistische Schwierigkeitsgrad gering. Für örtliche Bergführer ist diese Route auf die Jungfrau deshalb tägliches Brot.
Ich bin manchmal 14 Tage lang, jeden Tag auf die Jungfrau. Einfach so routinemässig, weißt, das war nicht so spannend gewesen. Aber wegen dem Geld hat man es gemacht. Ich bin ganz gerne auf einem Berg gegangen, weil ich schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe, oder überhaupt noch nie.
Aber Urbans Gäste wollten halt eben zahlreich auf die Jungfrau. Fast zu viele für das Gedächtnis eines alten Mannes.
Wenn irgendwann mal die Stadt laufen auf die Wahl klopfen, mir einer auf die Achsel und sagt, hey, salü, kennst du mich nicht? Vor 10 Jahren war ich mit dir auf der Jungfrau. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht mehr, wer da alles dabei war. Wenn ich mich an einen erinnere, dann war es einer, der blöd hat. Er ist in ein Loch gekommen oder sonst irgendeinen abnormalen Blödsinn gemacht.
Oder da ist die Erinnerung an jenen Amerikaner, der es einfach nur eilig hatte.
Der Kipp, der ist einfach gesäckelt. Dann haben wir vorbei und haben gesagt, if you are too lazy, let me go ahead. Als wir sind auf den Jungfrau-Gipfel kamen, sind wir das so früh runter gesehen. Es war gerade der Sonnenaufgang gesehen am Mont Blanc. Dann haben wir gesagt, have a look, das ist der Mont Blanc. Dann sagt er zu mir, all what I want is down. Das hat mich verrückt gemacht. Gell? Man geht doch auf die Jungfrau, für den Nagel nicht. Sie haben nichts schauen, das hat gar nicht interessiert. Dann sind wir auch eine Woche später ist die Karte gekommen. Thank you, I did it. Das ist einer von den komischsten Vögeln, die ich erlebt
habe. Beeindruckt hat Roland Urban hingegen ein deutscher Gast, der für die Jungfraubesteigung gleich zwei Bergführer angeheuert hatte.
Der Kollege ist vor uns, der Herr in der Mitte und ich hin und dran. Dann habe ich gesagt, du Hansel, schau jetzt, wie der läuft. Der läuft so irgendwie ganz komisch. Und als ich stotzen gegangen, haben wir dann gesagt, so, mein Herr, steig ich in den Allagen. Dann ist der abgehockt und die Hose wäre gelitzt, am linken Bein, oben her vom Knie, Prothesebein abgenommen und das ist nachgestellt. Der hat beide Beine am Knie kriegsverwundet abgeschossen. Hat nicht einen Schritt nehmen. Aber es ist einfach gegangen, so mit dem Pickel eingesteckt, dann hopp, hopp. Fast eine normale Zeit sind wir das gegangen.
All das ist lange her. Noch bis vor etwa 15 Jahren hat der 90-Jährige Gäste auf Berge geleitet. Heute genießt er seine Ruhe.
Ich bin so manchmal gesehen. Ich denke jedes Mal, wenn jemand sagt, oh, heute wäre es schön, wie froh würde ich nicht mehr gehen. Aber wenn ich traume, dann bin ich gerne unterwegs. Entweder mit den Schienen oder zu Berg. All das, das ist gerne präsent.
Bilder im Kopf von der unvergesslichen Gebirgslandschaft um den Gipfel der Jungfrau.
Toni Koller hat den ehemaligen Bergführer Roland Urban besucht. Heute Abend beginnt auf der Piazza Grande das 64. Filmfestival von Locarno mit dem amerikanischen Science-Fiction-Film Super 8 von J.J. Adams. 300 Filme stehen in den nächsten 10 Tagen auf dem Programm, rund 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet. Auffallend ist dieses Jahr das Staraufgebot. Locarno entwickelt sich zu einem Anlass mit Glamour in Weltformat. Michael Sennhauser.
Jahrelang galt Locarno als verdienstvolles, aber bescheidenes Weltfilmfestival. Jetzt fährt der neue Direktor Olivier Baer die großen Namen gleich im Dutzend auf. Harrison Ford, Daniel Craig, Isabelle Huppert, Gérard Depardieu. Das liegt nicht nur an den Kontakten des umtriebigen Franzosen, sondern auch und vor allem am positiven medialen Echo, das die letzte Ausgabe erfahren hat, meint Olivier Baer.
Oui, je pense que ça a été plus facile cette année en fait, et je pense que pour plusieurs raisons, et une de ces raisons, c'est comme vous le dites, le succès médiatique critique de l'année dernière, et aussi le succès auprès des professionnels, les bons retours qu'on a eu l'édition 2010, je pense nous a aidé.
Und auch bei Hollywoods Marketing-Profis habe ihm das positive Echo Türen geöffnet. Dazu kommt, dass Olivier Baer gewillt ist, das abendliche Open-Air-Kino auf der Piazza Grande ganz in den Dienst des Spektakels zu stellen.
Je pense que quand on a la chance d'avoir un espace aussi grand, aussi magnifique, aussi populaire que la Piazza Grande, c'est mieux d'y apporter des films grand public, des films populaires, des événements cinématographiques, des films spectaculaires.
Wenn es ums große Unterhaltungskino geht, kennt Baer deutlich weniger Berührungsängste als seine Vorgänger. Auch die potenziellen Kassenschlager und die amerikanischen Genrefilme gehören zu dem Kino, das wir lieben, meint er.
Et aussi, ça fait partie de ce cinéma qu'on aime et qu'on a envie de montrer à Locarno, des blockbusters et des films américains et des films de genre.
Vor Locarno hat Olivier Baer die Quinzaine des Réalisateurs geleitet, eine kleine, aber renommierte Sektion des größten Filmfestivals der Welt in Cannes. Jetzt hat er, wie er sagt, ein komplettes Festival zu bespielen.
Quand j'étais à Cannes, je dirigeais la quinzaine des réalisateurs, donc une petite section à l'intérieur d'un grand festival. Là, c'est le contraire, c'est plutôt un grand festival en lui-même.
Die Kontakte zum anspruchsvollen Autorenkino, die hat er aus Cannes mitgebracht. Aber bei der Arbeit für Locarno hat auch er dazulernen müssen. Die Verhandlungen mit den großen amerikanischen Studios, den Majors zum Beispiel, seien auch für ihn etwas Neues gewesen.
Par exemple avec les Majors, avec les films plus commerciaux, les films plus grand public, une projection de la Piazza Grande, c'est, comme vous le disiez, quelque chose de très particulier à Locarno. Donc ça, ce sont des champs d'investigation nouveaux.
Schon letztes Jahr habe er versucht, große Kisten auf die Piazza zu bekommen, sagt Olivier Baer. Aber da seien einfach keine verfügbar gewesen.
Donc c'est quelque chose que j'avais essayé l'année dernière et on n'y était pas arrivé parce que les films n'étaient pas disponibles et donc les films n'avaient pas la même notoriété qu'ils ont cette année.
Dieses Jahr dagegen hat es funktioniert. Und so spielt Olivier Baer auf der Piazza mit dem Spektakelkino im Wettbewerb wie gewohnt mit noch eher unbekannten, aber vielversprechenden Filmemachern und dazu sehr gekonnt mit seiner eigenen French Connection. Mit Preisen und Ehrungen für französische Stars wie Gérard Depardieu, Isabelle Huppert oder Leslie Caron. Man kann auch sagen, Olivier Baer ist bemüht, allen etwas zu bieten. Und das gelingt ihm offensichtlich recht gut.
Das war Michael Sennhauser und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabelle Jacobi für die Nachrichten, Afra Galati, am Mikrofon Roman Fillinger. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.